Ich lese den Predigttext. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. "Willst du gesund werden?", fragte er ihn. Der Kranke antwortete: "Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein." Da sagte Jesus zu ihm: "Steh auf, nimm deine Matte und geh." Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. "Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen." Er entgegnete: "Der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt: Nimm deine Matte und geh." "Und wer ist dieser Mann?", fragten sie. "Wer hat zu dir gesagt: Nimm deine Matte und geh?" Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. "Du bist jetzt gesund", sagte er zu ihm. "Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast." Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat.
Ihr Lieben, willkommen im Haus der Barmherzigkeit. Das ist hier. Bethesda bedeutet nämlich Haus der Barmherzigkeit. Und wenn ihr genau hinschaut, hier vorne, könnt ihr den Teich Bethesda sehen. Seht ihr ihn?
Ja.
Super. Das, was wir eben gehört haben, lasst uns da noch mal genauer hinschauen. Da war also dieser Teich Bethesda. Und um diesen Teich rum waren 5 Säulenhallen voll mit kranken Menschen. Also eine Art Krankenhaus der besonderen Art. Denn im Text, wir haben es eben gehört, steht, dass wann immer ein Engel herabkam und diesen Teich berührt hat und das Wasser im Teich in Bewegung kam, aus diesen 5 Säulenhallen die Kranken auf das Wasser zuschossen, rannten, vielleicht krochen, gestützt von Freunden, denn, so glaubten diese Leute und wahrscheinlich, so liegt es der Text nahe aus Erfahrung, der Erste, der nach der Berührung des Wassers in dieses Wasser steigt, der wurde gesund. Ob dieses Haus der Barmherzigkeit wirklich ein Haus der Barmherzigkeit gegen alle 2., 3. und 95. war, überlasse ich mal euch. Aber wir erfahren von einem Mann in einer dieser 5 Säulenhallen, einer von wahrscheinlich hunderten kranken Leuten. Und dieser eine Mann, der wird an diesem einen Tag im Haus der Barmherzigkeit geheilt. Aber auf eine andere Art und Weise, als er es erwartet hätte. Dieser Mann hat eine Begegnung mit Jesus. Jesus kommt zu ihm. Und in diesem Gespräch werden verschiedene Dinge deutlich, in diesem Gespräch, was Jesus mit diesem Mann anfängt. Der Mann ist seit 38 Jahren krank. Und er hat keine Hilfe und deshalb keine Hoffnung, rechtzeitig in diesen Teich zu kommen. Scheinbar war er gelähmt. Und er hatte keine Freunde, keine Familie, keine Leute, die da waren, um ihn zu tragen oder zu stützen. Er hatte keine Hoffnung, rechtzeitig in diesen Teich der Heilung zu kommen, rechtzeitig geheilt zu werden. Keine Hilfe. Nun, jetzt kommt Jesus zu ihm. Und Jesus ist niemand, der ihn zu seiner Heilung trägt oder zu diesem Wasser bringt, sondern mit Jesus kommt die Heilung zu ihm. Mit Jesus kommt die Hilfe zu ihm. Mit Jesus kommt Gott selbst zu ihm. Das ist ein Teil dieser Geschichte, die wir gehört haben. Hier vorne am Teich Bethesda, im Haus der Barmherzigkeit, mit diesen 5 Säulenhallen. Und auf dieses Geschehen möchte ich mit euch aus 3 verschiedenen Perspektiven einmal draufschauen und schauen, was diese Geschichte mit uns macht. Die erste Perspektive. Da ist also dieser Mann und er hat keine Hoffnung und keine Hilfe, aber Jesus kommt zu ihm. Er hat, auch wenn er es nicht weiß, er hat eigentlich eine Gottesbegegnung. Er glaubt, er bräuchte jemanden, der ihm hilft, dorthin zu kommen, zu diesem Teich, der ihn stützt, der ihn trägt, der schnell ist, der stark ist. Aber stattdessen kommt jemand zu ihm, der Hilfe in einem viel umfassenderen Sinn ist. Der ihn nicht zu einem Ort der Heilung bringt, sondern der selbst zu ihm die Heilung bringt. Da kommt mit Jesus der Heilsbringer und Heilungsbringer und Leben in Fülle Bringer zu ihm. Da kommt der Gott gewordene Mensch zu ihm. Viel, viel mehr, als er je gesagt hätte, dass er es braucht. Und ich habe jetzt eine Frage an dich. Eine Frage, wo ich dich bitte, ein bisschen drüber nachzudenken. Die Frage lautet, gab es in deinem Leben bis zu diesem Punkt heute, gab es dort so etwas Ähnliches? Mir ist schon klar, dass die Situation, in der du immer warst, wahrscheinlich ganz anders sein wird. Aber gab es diese Punkte, wo du vielleicht nur im Rückblick sagen würdest, da ist Jesus zu mir gekommen. Da ist der Heilsbringer in mein Leben gekommen. Da ist der Heilungsbringer in mein Leben gekommen. Da ist der Leben in Fülle Bringer in mein Leben gekommen. Da hatte ich eine Gottesbegegnung oder da hat Gott an meinem Herzen etwas gewirkt. Wann gab es in deinem Leben oder gab es in deinem Leben solche Momente, wo Gott zu dir gekommen ist? Ich möchte dich einladen, einen Moment darüber nachzudenken. Und wenn dir Dinge einfallen, dann mach das zu einem Gebet des Danks und des Lobes. Dann sag Gott, danke für damals, als das und das passiert ist. Danke, dass du mir so und so begegnet bist. Danke Gott, dafür lobe und preise ich dich. Hattest du solch einen Moment oder mehrere, wo Gott dir irgendwie begegnet ist? Ein Moment zum Nachdenken und Beten. Das war die erste Perspektive, in die ich euch mitnehmen möchte auf diesen Text, auf diesen Teich Bethesda, das Haus der Barmherzigkeit. Und wenn dir eben Dinge eingefallen sind, dann sind es die Momente, wo du Gottes Barmherzigkeit erleben durftest. Eine andere Perspektive, anderer Blickwinkel auf diesen Teich, auf dieses Haus der Barmherzigkeit und dieses Geschehen an diesem einen Tag dort. 38 Jahre. 38 Jahre lang war dieser Mann krank. Wahrscheinlich gelähmt, vielleicht noch mehr. Ich bin 30. Eigentlich 29, weil krankheitsbedingt dieses Jahr mein Geburtstag ausgefallen ist. Den hole ich nächstes Jahr nach. Aber irgendwie auf laut Personalausweis bin ich 30. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, 38 Jahre an einem Leiden zu leiden, an einer Krankheit. Etwas, was das Leben dieses Mannes total, total beeinflusst hat. Das hat sein Leben bestimmt. Ansonsten wäre er nicht dort in diesem seltsamen Krankenhaus gewesen. Wäre er nicht in einer dieser 5 Hallen gewesen, obwohl er eigentlich doch keine Hoffnung hatte, rechtzeitig im Wasser zu sein. 38 Jahre, sicherlich berufsunfähig. Sicherlich am Rand der Gesellschaft. Und wenn er keine Hilfe hat, die ihn dorthin bringt, auch ohne tiefe Freundschaften, familiäre Verbundenheit. Wir wissen nicht viel über diesen Mann, aber das, was wir wissen, sind 38 Jahre Last. 38 Jahre Leiden. 38 Jahre Bedrückung. Nun, wenn ich mich hier umschaue, die meisten von uns sind keine 38 Jahre. Aber ich fände es ähnlich massiv, heftig, wenn da 8 Jahre stünde. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, die dich seit langer Zeit belasten, die dein Leben an einer unscheinbaren oder sehr, sehr offensichtlichen Stelle bedrückt, die dein Leben stark beeinflusst und du leidest darunter. Vielleicht seit Wochen oder Monaten, vielleicht seit Jahren, seit 8 Jahren, seit 38 Jahren, vielleicht seit 88 Jahren. Das ist eine andere Facette der Hoffnungslosigkeit dieses Mannes. Vielleicht gibt es solche Bereiche in deinem Leben, wo du die Hoffnung eigentlich aufgegeben hast, weil sich ja seit Jahren nichts ändert. In dieser zweiten Perspektive möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken. Und wenn es in deinem Leben so etwas gibt, dann denkst du schon seit 2 Minuten an nichts anderes. Und ich möchte dich einladen, das vor Gott auszubreiten. Und vielleicht hast du Gott schon Dutzende oder Hunderte Male gebeten, einzugreifen und etwas zu verändern. Und es ist heute immer noch so wie vor einem Jahr. Oder schlimmer. Vielleicht traust du dich nicht, Gott zu bitten, noch einmal zu bitten, an dieser Stelle einzugreifen. Wenn das so ist, ist es okay. Dann möchte ich dich nur ermutigen, es vor Gott auszubreiten. Es ihm einfach zu sagen, Gott, du weißt es. Hier ist dieser Punkt und ich möchte dir einfach gerade mal mein Leid klagen. Aber vielleicht ist da auch ein Funken Hoffnung. Trotz 8 Jahren oder 38 oder 88. Ein kleiner Funke, dass Gott ja vielleicht doch etwas ändern kann. So wie im Leben dieses Mannes, von dem wir hier hören. Und wenn da dieser kleine Funken ist und du dich traust, dann bitte Gott ruhig. Und sag, Gott, ich breite das vor dir aus, ich lege das hin. Bitte komm. Bitte veränder da was. Bitte tu etwas, was ich nicht tun kann. Bitte tu etwas, was ich vielleicht gar nicht erwarte. Wenn du den Mut dazu findest, dann möchte ich dich ermutigen, das zu machen. Wieder ein Moment der Stille, um diese Dinge vor Gott auszubreiten. Und wenn du diesen Funken Hoffnung hast, und diesen Mut findest, ihn zu bitten, Gott, greif ein. Die erste Perspektive, zu der ich euch eingeladen habe, war zu schauen, wo ihr Gottes Barmherzigkeit schon erlebt habt. Und ich hoffe, ihr habt diese Perspektive über der zweiten nicht vergessen. Über dieser zweiten Perspektive, wo ich euch ermutigt habe, da wo ihr euch nach Gottes Barmherzigkeit vielleicht sehnt oder ihr sie nicht sehen könnt, mit diesem Belastenden damit zu Gott zu kommen. Und jetzt eine dritte Perspektive. Und bei den ersten beiden Perspektiven, da habe ich sehr auf diesen Mann geschaut. Aber jetzt, und vielleicht geht es dem einen oder der anderen hier genauso, habe ich meine Frage an Jesus. Ich sehe dieses Geschehen. Ich sehe diesen Teich, ich sehe diese 5 Säulenhallen mit Hunderten von Kranken und ich sehe auch diesen einen seit 38 Jahren kranken Mann, zu dem Jesus geht. Und ich finde es ganz wunderbar, was er da tut, aber ich frage mich, Jesus, was ist mit den anderen? Was ist mit den anderen Hunderten von Kranken, die in diesem seltsamen Krankenhaus liegen? Wovon die allermeisten auch nie schnell genug sein werden, um als erstes im Wasser zu sein. Und Jesus, ich kenne diese anderen Stellen in den Evangelien, wo steht, dass du irgendwo hingekommen bist und du hast alle Kranken geheilt und alle Dämonen ausgetrieben. Aber hier klingt das anders. Wenn wir den Text lesen, klingt es nicht nach, Jesus ging hin, heilte diesen einen Mann und danach alle anderen, sondern es klingt nach, Jesus ging hin und heilte diesen einen Mann. Und dann zieht er sich zurück, weil so viele Menschen da sind. Jesus, warum? Jesus gibt uns eine Antwort, die zugegebenermaßen die Frage nur so ein bisschen verschiebt. Aber er gibt eine Antwort. Ausgelöst durch diese Geschichte, die wir eben gehört haben, kommt es zu so Konfliktgesprächen. Der Text endete damit, dass Menschen Jesus umbringen wollen, weil er am Sabbat geheilt hat. Und Jesus erwidert darauf immer wieder Dinge. Und eine Sache, die er ziemlich direkt nach der Passage, die wir gehört haben, die ging bis Vers 16, ich gehe jetzt auf Vers 19, kurz darauf sagt, als Reaktion auf die Reaktion der Menschen, ist folgender Satz. Und ich finde den abgefahren. Jesus sagt, Amen, Amen, das sage ich euch. Heißt, das, was jetzt kommt, ist echt wichtig. Amen, Amen, das sage ich euch. Der Sohn, damit spricht Jesus über sich, kann aus sich selbst heraus nichts tun, sondern das, was er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Bisschen umformuliert sagt Jesus damit, ihr Lieben, und das ist jetzt ganz wichtig, was ich euch sage, ich kann aus mir selbst heraus gar nichts tun, aber ich sehe, was mein himmlischer Vater tut und das tue ich dann auch. Da gehe ich mit hinein. Und damit erklärt mir Jesus, was er da getan hat. Jesus ist nicht dorthin gegangen und hat gesagt, okay, hier sind ungefähr 150 Kranke, ich fange mal in der Säulenhalle an und arbeite mich dann hier rum durch. Jesus ist dorthin gegangen und hat gefragt, Vater, was willst du hier tun? Vater, was tust du hier? Vater, wo sendest du mich jetzt hin? Und er hat geschaut, wo Gott ihn hinführt und er kommt zu diesem einen Mann, der 38 Jahre krank ist, der keine Hoffnung hat, der keine Hilfe hat. Nochmal die Frage, was ist mit den ganzen anderen? Ja, ich weiß es nicht. Der Vater hat ihn da vielleicht nicht hingesandt. Aber damit ist es jetzt die Frage an den Vater. Zugegeben, die Frage ist verschoben. Aber mich inspiriert das. Mich inspiriert das, was Jesus hier sagt. Dass er das tut, was er den Vater tun sieht. Dass er sich von dem Vater leiten und führen lässt. Und ganz, ganz ehrlich, diesen Satz, aus mir selbst heraus kann ich nichts tun, den Jesus da sagt, der wird mir nicht so leicht über die Lippen kommen, weil wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dass ich aus eigener Kraft sehr, sehr viel kann. Bei weitem nicht alles, auch häufig nicht genug, aber ich kann schon einiges. Und auch wenn wir über missionarische Dinge nachdenken, da kann ich noch einiges machen. Aber jetzt sagt Jesus, ich kann aus eigener Kraft nichts tun. Und das lässt mich ein bisschen zurückhaltender werden und nachdenken und stocken. Und mich inspiriert es, dass Jesus sagt, ich lasse mich vom Vater leiten. Ich frage danach, was der Vater tut. Und das tue ich dann. Und wenn Jesus einige Kapitel später im Johannesevangelium sagt, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch, dann hat das eine Auswirkung auf mein Sendungsverständnis, auf mein Missionsverständnis. Und ich hinterfrage mich, ob ich nicht zu viel neige, aus eigener Kraft zu tun. Und zu selten frage, Vater, wo bist du am Werk? Was tust du, wo du mich hineinnehmen möchtest und dann auch durch mich durchwirken möchtest. Das nehme ich mit als Frage, die in eine ganz andere Richtung geht aus dieser Geschichte. Und das nehme ich mit als eine letzte Frage an dich. Jetzt geht es darum, wo Gott dich hinführen möchte, um durch dich barmherzig zu sein. Und das kannst du in dieser letzten Zeit des Nachdenkens und Betens ihn fragen. Und ihn fragen, Gott, wo wirkst du in meinem Umfeld? Wo wirkst du an meinem Arbeitsplatz? In meiner Nachbarschaft? Oder was auch immer deine Kontexte sind, in denen du bist. Frag ihn einmal, Vater, was bist du da am Tun? Und wo darf ich mit hineintreten? Wieder einen Moment zum Nachdenken und zum Beten. Ihr Lieben, drei Perspektiven auf dieses Haus der Barmherzigkeit. Wo hast du in deinem Leben Gottes Barmherzigkeit schon erleben dürfen? Wo nicht? Was belastet dich? Und du wünschst es dir vielleicht, dort Gottes Barmherzigkeit zu erleben. Und schließlich, wo siehst du Gott wirken in seiner Barmherzigkeit und fühlst dich von ihm eingeladen, mit dort hineinzugehen, sodass Gott durch dich barmherzig sein kann, dass er durch dich barmherzig wirkt in deinen Kontexten? 3 Sichtweisen auf dieses Haus der Barmherzigkeit, und es gäbe sicherlich mehr. Aber 3, die ich euch mitgeben möchte und wo ich euch ermutigen möchte, bei der 2. Perspektive nicht die 1. zu vergessen und auch bei der 3. Perspektive nicht die 2. oder die 1. zu vergessen. Lasst uns beten. Gott, danke, dass du barmherzig bist. Danke für alle Barmherzigkeit, die wir erfahren durften, die wir um uns herum in dieser Welt sehen dürfen. Und Herr, bitte erbarme dich da, wo es aus unserer Sicht so viel Barmherzigkeit und so viel von dir fehlt. Bitte schenk mehr von deiner Barmherzigkeit. Und wirke auch barmherzig, nicht nur in uns, sondern auch durch uns, in unser Umfeld. Führe und leite du uns zum Lob deiner Herrlichkeit, großer, barmherziger Gott. Amen.